roter Faden, an dem ich mich orientieren möchte, in allen Stadtvierteln eine ausreichende Grundversorgung vom Kindesalter bis zum Senioren sicherzustellen. Das ist wichtig, weil das Stadt und Lebensqualität ausmacht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute geht es um eine Frage, die in München in den kommenden Jahren prägen wird. Wie bleibt unsere Stadt nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch gesundheitspolitisch zukunftsfähig? Unser Gast bringt dafür Erfahrung und echte Münchner Verwurzelung mit Clemens Baumgärtner. Geboren 1976 in München. Jurist mit einem Zusatzstudium in europäischem internationalen Wirtschaftsrecht. Über 15 Jahre als selbstständiger Rechtsanwalt in unserer Stadt tätig. Seit fast 3 Jahrzehnten politisch engagiert. Viele Jahre Vorsitzender im Bezirksausschuss unter Giesing-Hallaching und von 2019 bis Anfang 2025 Wirtschaftsreferent der Landeshauptstadt München. In dieser Rolle zuständig für Standortpolitik, Flächenentwicklung für große Projekte wie das Oktoberfest oder die IAA und gleichzeitig für eine Frage, die oft unterschätzt wird. Wie eng sind Wirtschaftskraft und Gesundheitsversorgung miteinander verbunden? Heute tritt er als OB-Kandidat 2026 an mit einer Vision für München. Eine Stadt, die leistungsfähig ist, lebenswert und gesund. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Wie schaffen wir Rahmenbedingungen, damit Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken bestehen? Welche Rolle spielen Fachkräfte, Innovation und digitale Medizin? Und was braucht es, damit München in 10 Jahren nicht nur eine der stärksten Wirtschaftsmetropolen bleibt, sondern auch eine gesunde Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger? Darüber reden wir jetzt mit Clemens Baumgärtner. Herzlich willkommen bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Unseren Gast haben wir ja gerade schon vorgestellt. Hallo Clemens Baumgärtner, willkommen bei uns im Podcast.
Mein herzliches Grüß Gott und Dankeschön, dass ich da sein darf.
Clemens, kurze Frage vorab. Wenn du den Begriff gesunde Stadt hörst, was bedeutet das für dich persönlich?
Das hat logischerweise ganz viele Dimensionen. Das fängt natürlich an bei einem Thema, das ganz offen zutage liegt, dem Thema Verkehr, Luftverschmutzung, was schnaufen wir den ganzen Tag da ein, muss das ganze Abgas sein, Elektromobilität, Hausbrand, jetzt kommt ja der Winter wieder, viele Kamine, die dann mit Holz befeuert werden, das ist so eine Dimension und natürlich sehr naheliegend unser Thema Visite und Vision, wie ist die Gesundheitsversorgung in der Stadt, bekommen Menschen, die vom Zahnweh bis zur Operation medizinische Versorgung brauchen, A, überhaupt eine, B, schnell eine. Ich kenne jetzt ein paar andere europäische Länder, wo es mit der medizinischen Versorgung deutlich schlechter ist, als es bei uns der Fall ist. Und ich glaube, da sind wir schon ganz gut dabei. Es gibt Verbesserungsbedarf, ja, darüber werden wir auch gleich reden. Vision, Visite und Vision. Aber nochmal zurück auf die Frage, eine gesunde Stadt ist natürlich auch eine Stadt, in der man sich gesund ernährt. Das trifft jetzt ein ganz anderes Thema, zum Beispiel die Großmarkthalle, die Versorgung mit frischem Obst und Gemüse als Grundlage einer gesunden Ernährung, aber da darf auch Fleisch dabei sein. Also da kommen mir ganz viele Gedanken, was eine gesunde Stadt ausmachen könnte.
Jetzt warst du ja jahrelang Wirtschaftsreferent der Landeshauptstadt München und wir gehen jetzt mal in den Block rein, Stadtentwicklung und Gesundheit. Mhm. Warum gehört Gesundheitspolitik auch in die Hände der Wirtschaft?
Also wenn wir mal von oben anfangen, ohne Wirtschaft ist keine Kommune, kein Land, die Bundesrepublik wirklich existenzfähig. Die Wirtschaft bringt Arbeitsplätze, sie bringt Arbeit, sie bringt Steuern, sie bringt überhaupt erst das Geld in die Kassen, denn irgendeiner muss es ja verdienen, damit man davon auch Steuern zahlt. Und deswegen glaube ich, ist Wirtschaft erstmal die Grundlage für alles, was im sozialen Bereich, und dazu zähle ich auch den Gesundheitsbereich, passiert. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich Gesundheit und Wirtschaft zusammen? Dass Gesundheit was kostet, ist klar, da arbeiten Menschen, da werden Maschinen und sächliche Mittel verwendet, die stellt irgendjemand her, der will damit auch Geld verdienen. Das ist auch völlig legitim, dass man mit Gesundheit Geld verdient. Die Frage ist immer, wie viel? Muss es jetzt der Ferrari sein oder tut es vielleicht auch der Passat? Aber auch das ist wieder eine Neiddebattenfrage, die ich gar nicht anstoßen will. Wichtig ist mir, dass wir in München das Thema Gesundheit und Wirtschaft zusammendenken. Das fängt an natürlich bei der Frage unserer städtischen Kliniken. Sind die wirtschaftlich? Muss man da nachbessern? Städtischen Kliniken sind schon Empfänger erheblicher Zuschüsse, dreistelliger Millionenbereich. Auf der anderen Seite sage ich, wir geben viel Geld auch für viele andere Dinge aus. Es wäre schön, wenn diese Zuschüsse weniger notwendig würden, weniger würden. Nichtsdestotrotz, eines ist ganz klar, der Gesundheitsbereich und auch die städtische Gesundheitsversorgung ist zentral, unabdingbar, nicht disponibel, jedenfalls für mich nicht in der politischen Dimension. Und damit sind wir auch schon bei den privaten Akteuren. Jetzt nehmen wir mal als privat auch noch die Unikliniken dazu, die ja über den Freistaat finanziert werden. Ich bin stolz darauf, dass wir gute Universitätskliniken in München haben, die weltweiten Ruf genießen, nicht nur die Universitäten, sondern auch deren Kliniken, deren Mitarbeiter. Und dann gibt es noch viele Privatkliniken, die Arbeitsplätze schaffen, die Geld verdienen, die Gewerbesteuern zwar relativ wenig bezahlen, weil sie meistens ja von der Gewerbesteuer eher befreit sind. Aber ich glaube, wenn man die Landschaft in München anschaut, dann sind wir eigentlich schon von der Infrastruktur her ganz gut aufgestellt. Das ändert sich jetzt gerade, weil auch viele der klugen Köpfe weggelockt werden. Mit tollen Angeboten, Dubai, wo auch immer, da müssen wir aufpassen. Das ist Wirtschaftspolitik, städtische Wirtschaftspolitik, das ist Gesundheitspolitik, das ist Sozialpolitik. Denn ich finde schon, dass jemand, der hier 40 Stunden in der Woche arbeitet, harte Arbeit hat, auch den Anspruch auf eine gute Gesundheitsversorgung hat und nicht nur auf das, wie es in vielen anderen Ländern stattfindet, auf so eine, also wenn der Zahn kurz vorm Rausfallen ist und so ganz der Feind ist, dann kommt dann vielleicht doch noch irgendwann mal ein Zahnarzt um die Ecke. Ich will da keine Schwarzmalerei betreiben, aber trotzdem den Finger in die Wunde legen und sagen, das läuft alles nicht einfach so weiter, wenn wir uns nicht dafür einsetzen.
Jetzt hast du schon gerade ein paar wirklich sehr interessante Sachen gesagt und wir machen ja bei unserem Podcast auch immer gerne Mr. F klärt auf. Ich kläre mal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf, weil wir ja tatsächlich international gehört werden. Eine große Reichweite mit USA, Südkorea auch dabei. München hat insgesamt 52 Krankenhäuser. Insgesamt sind es 10.589 Betten und davon sind 591 Intensivbetten. Die Auslastung der München Kliniken oder die der Kliniken in München, und das spiegelt aber dann auch wieder die München Kliniken nieder, liegt ungefähr bei 70%. Das ist nicht so ganz wenig. Jetzt hast du auch einen ganz netten Kommentar gesagt zu den Mitarbeitern der Universitätskliniken, der städtischen Kliniken, überhaupt in der ganzen medizinischen Versorgung. Da kommen wir gleich später nochmal drauf hin, warum wir trotzdem, dass auch laut KVB München eine 100% Versorgung hat, immer mehr Probleme kriegen werden oder kriegen wohl in der Zukunft, was die Gesundheitsstruktur und die Versorgung der Patienten angeht. Aber lass uns mal ein anderes Thema oder in einen anderen Bereich noch reingehen. Welche Strukturen waren denn eigentlich entscheidend damals, als du Wirtschaftsreferent warst, damit die Versorgung allen Vierteln funktioniert? Und jeder, der auch deinen Instagram-Account verfolgt, sieht ja, dass du relativ viel auch in den Vierteln jetzt unterwegs bist. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen sagen, wie bist du damals als Wirtschaftsreferent genau in dem Bereich vorgegangen?
Also ich wäre gerne mehr vorgegangen, als ich es tatsächlich bin. Die Kundigen wissen, München ist ein Versorgungsbezirk bei der KVB und natürlich, sage ich mal, ist es jetzt interessanter, coole Praxis in der Münchner Innenstadt zu haben, als jetzt vielleicht in einem doch eher dünn besiedelten Außenbereich, der zwar innerhalb der Stadtgrenzen liegt, der aber vielleicht jetzt nicht so räumlich schön ist, nah an vielen attraktiven Kultureinrichtungen, Gaststätten und Ähnlichem liegt. Und was damit gesagt werden soll, ist, zwischen einer statistischen Vollversorgung Münchens und der tatsächlichen Versorgungslage in den Stadtvierteln ist ein Riesenunterschied. Und da hilft es auch nichts, wenn man mit kleinen Prämien, wir reden über 50.000 Euro, die die KVB bereitstellt, um Anreize zu schaffen in Stadtvierteln, die unterversorgt sind, Kassenarztsitze zu legen, da müsste man schon deutlich mehr eingreifen. Vielleicht kann das auch in Gestalt von einer subventionierten Immobilie geschehen. Bin immer sehr vorsichtig bei Subventionen, weil ich eigentlich ein Freund davon bin, eher Anreize zu schaffen. Aber das wäre zum Beispiel eine Methodik, die man sich einfach mal überlegen müsste, ausprobieren. Kann ja jetzt ehrlich gesagt nur rauskommen, dass es nicht funktioniert. Das ist das einzig Schlimme daran gewesen. Mir geht es eben darum, was ich vorher gesagt habe, als großer roter Faden, an dem ich mich orientieren möchte, in allen Stadtvierteln eine ausreichende Grundversorgung vom Kindesalter bis zum Senioren sicherzustellen. Das ist wichtig, weil das Stadt und Lebensqualität ausmacht. Und da wäre es schön, wenn man vielleicht auch München in Kuchenstücke teilen könnte und diesen großen Kuchen aufteilen könnte und sagen könnte, wir machen jetzt da so einzelne Teile draus. Das passiert ja jetzt, Analogie gerade im Verkehrsbereich, Altstadt für alles, ein Konzept, das sich jetzt umgekehrt, anders als dieses Gesundheitskuchenkonzept, nicht gut findet, dass man nicht mehr von Stadtviertel innen zu Stadtviertel innen fahren kann und die Innenstadt quasi getrennt ist, verkehrlich getrennt ist. Ich hätte umgekehrt genau dieses Kuchenkonzept gerne für die kassenärztliche Versorgung in München. Ich glaube, dass die Menschen davon wirklich profitieren würden. Und wenn man es dann noch in Ringe teilt und den Kuchen in 2-3 Ringe aufschneidet, dann glaube ich, wäre das wirklich gut. Ich verstehe auch nicht, warum man dieses Konzept nicht durchsetzt. Natürlich, die Ärzte finden es jetzt nicht dolle, aber man kann ja irgendwann einmal anfangen. Und mir geht es nicht darum, die Ärzte zu quälen oder mit irgendwelchen Auflagen zu versehen, weil auch davon bin ich grundsätzlich kein Freund. Mir geht es aber auch darum, diese Versorgung sicherzustellen, dass sie in allen Stadtvierteln kommt und wir uns nicht zurecht anhören müssen. Ich habe keinen Kinderarzt mehr, zu dem ich gehen kann, weil es bei mir einfach keinen mehr gibt.
Ist auch tatsächlich so. Ich kläre mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz auf. Es ist so, dass die jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen Gebiete festlegen und sagen, in diesem Gebiet muss die und die Versorgung sein. Jetzt ist es in München so, München ist eine Großstadt und ob jetzt 10.000 Praxen in der Innenstadt sind oder außerhalb, ist für die Bewertung völlig egal. Und ich bin da voll bei dir. Ich sehe das auch so. Man sollte das vielleicht ein bisschen besser aufteilen. Man sollte da auch von der KV-Seite her vielleicht mal ein bisschen strukturierter rangehen, weil es ist ja tatsächlich auch so, außerhalb ist es ja auch nicht schlecht. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, es gibt viele Praxen, die auch gezeigt haben, dass sie außerhalb sehr erfolgreich und zufrieden arbeiten können. Aber es gibt tatsächlich schon in Bereichen wie Westpark, also Sendling-Westpark, die Ecke, eine Versorgungslücke, die ist bekannt. Da gibt es ein Riesenproblem und wir reden beim Sendling-Westpark tatsächlicherweise einfach nur in dem Bereich hinter Münchner Oktoberfest für die Leute, die von extern zuhören. Das ist jetzt nicht unbedingt der Randbereich von München eigentlich, sondern das gehört eigentlich schon noch ein bisschen zum Kern dazu. Zumindest sagt man ja in München immer, alles, was innerhalb des Mittleren Ring ist, gehört eigentlich zum inneren Kern. Deswegen ist da schon auch die Frage da. Wo siehst du denn die größte Herausforderung für München bei Flächen, Infrastruktur und wohnortnaher Versorgung?
Also ich sehe jetzt eigentlich für das Thema sagen wir Zahnarzt, Hausarzt und Ähnliches keine großen flächenmäßigen Herausforderungen, denn das sind gewerbliche Flächen, die gibt es in jedem Stadtviertel. Da kann man vielleicht drüber reden, ob das barrierefreie Flächen sind, ob die jeweilige konkrete Konstruktion im Haus das hergibt. Aber das sind auch Dinge, da können wir unsere Stadt einfach in Bestand nicht tief einmischen. Und im Neubau ist es ohnehin so, dass die Barrierefreiheit nach den bundesgesetzlichen Regeln gewährleistet sein muss im Wesentlichen. Ich glaube, die großen Herausforderungen, flächenmäßige Herausforderungen, sind nicht in diesem Bereich der Praxen, sondern eher im Bereich der Kliniken. Ich habe das bei mir gesehen in meinem Stadtviertel, Klinikum Harlaching. Großes Gelände, super Klinik. Der Neubau, der jetzt fast schon fertig ist, zum Glück, über dessen Schicksal wir, jetzt bin ich 29 Jahre in diesem Bezirksausschuss, glaube ich, fast die ganze Zeit meines Lebens im Bezirksausschuss gekämpft haben. Wie gehe ich mit der Fläche um? Baue ich da noch ein Schwesternwohnheim dazu, anstelle des alten Baukörpers, um das Personal auf der Fläche zu halten? Oder baue ich dort, Thema Notaufnahme versus Praxis, baue ich dort eine eigene Praxis hin, die mir aus der Notaufnahme, sage ich jetzt mal, den gestauchten Zeh, den Kratzer am Finger, der halt in der Notaufnahme vielleicht eher unpassend ist, als Bereitschaftspraxis abfängt. Wenn ja, wie bepreise ich das? Das sind Flächenfragen, auf die es mir zum einen ankommt, wenn es um Patientenversorgung der Münchnerinnen und Münchner geht. Das ist ja das Ziel, dass die Münchnerinnen und Münchner gut versorgt sind. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dann reden wir über Pharmaindustrie, Biotech, beides nicht mehr so wirklich voneinander zu trennen. Also Forschung, aber auch Produktion und Medikamente der Zukunft, wo werden die entwickelt? Auch im Zusammenhang mit unseren beiden Universitäten, der Exzellenz, der Hochschule München noch dazu. Und da wäre es schon schön, wenn man Martinsried, was ja für Biotech schon wirklich ein echter Leuchtturm ist, weiterentwickeln könnte, auch nach München hinein. Da sind wir jetzt in großen Flächendiskussionen dann gleich gelandet. Ist Wohnen wichtiger, ist Gewerbe wichtiger? Ich bin der Meinung, München ist stark in Biotech, in Pharma, in Medizintechnik. München ist vor allem gerade auch stark in Robotik, in der Mischung aus künstlicher Intelligenz, Robotik und Haptik. Und diese Stärken miteinander zu verzahnen, auch in Gestalt von Startups, das braucht Fläche. Das braucht auch mutige politische Entscheidungen mit Rückendeckung, die klar kommunizieren, so ähnlich wie der Ministerpräsident das auch im Bereich der künstlichen Intelligenz für Bayern tut. Wir wollen dort was werden. Unser einziger Konkurrent, gerade in diesem Robotikbereich, ist die ETH in Zürich, die da sehr klug und sehr laut agiert. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir darüber nachdenken, diese Vor- und Nachteile auch dann irgendwann im Stadtrat diskutieren und Entscheidungen treffen. Schön wäre es, wenn es eine positive Entscheidung ist. Ich finde die Vision, dass wir in München Medizintechnik haben, gerade angesichts eines sich abschwächenden, ganz anderen Bereichs, Automobile, der immer noch gut ist und zu dem ich persönlich auch immer noch stehe. Ich finde den Automobilbau gut und richtig, Punkt, Ausrufezeichen, je nachdem. Aber ich finde, man sollte sich schon auch auf mehrere Beine stellen. Schade eben, dass Martinsried nicht München ist. Eingemeinden will es keiner, aber deswegen können wir uns auch ein paar gute nach München noch holen.
Auf jeden Fall, und das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Vorzeichen. Man hat das ja, sage ich mal, in einem anderen Bereich schön vorgemacht mit der Firma Windows, die man von Unterschleißheim nach München reingezogen hat, oder die Firma Microsoft. Wir kommen jetzt mal in den Bereich Versorgungsalltag Realität. Jetzt haben wir ja schon gehört, du bist relativ viel in den Stadtteilen auch unterwegs und hast ja auch viel gemacht damals in dem Bereich der Wirtschaft. Welche Rahmenbedingungen brauchen Kliniken, Praxen, Pflege und Apotheken?
Das ist, glaube ich, sehr differenziert zu betrachten. Also wenn wir über Kliniken mal sprechen. Kliniken brauchen erstens mal Fläche. Zweitens mal, wenn sie sich neu sortieren, auch eine gute, eine positive, eine zielgerichtete Begleitung der bauplanerischen Verfahren, insbesondere wenn wir über Großgeräte sprechen, die eingebracht werden müssen, aber auch vor allem über Freiflächen und Ähnliches, damit Kliniken auch existieren können. Also dass ihr da jetzt, sagen wir, vielleicht ein, zwei Stockwerke mehr und ein paar Patientenzimmer mehr reinmacht, damit sich es auch rentiert am Ende des Tages. Das sollte eine verständliche Argumentation sein, die nicht auf per se ablehnende Ohren stößt, sondern die schon einfach mal gehört werden sollte. Ich glaube aber, dass es vor allem auch wichtig ist, sich mit dem Thema Medizintechnik, ich habe es vorhin gerade angesprochen, Pharma und Biotech, Forschung, Entwicklung auseinanderzusetzen und die Flächenbedarfe dort nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt zu dem Thema Apotheken kommen, das ist natürlich ein echt schwieriges Thema, weil das Apothekensterben ein Thema ist, das genauso gut die Innenstadt und den Einzelhandel jetzt als Gegenstand haben könnte. Gegen die Digitalisierung lässt sich schlecht wehren und ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, wir müssen jetzt in jedem Stadtviertel ins jeweilige Bürgerhaus eine Apotheke integrieren, die dann zum günstigen Mietzins da drin existiert. Das kann es jetzt auch nicht sein. Ich glaube, dass so eine Mischung, sage ich mal, aus Liefern, aus Apotheke in den Stadtvierteln im Moment schon noch ganz gut funktioniert. Klar gibt es nicht mehr so viele, wie es früher war, aber auch da sollten wir die Entwicklung im Auge behalten, ohne jetzt schon eingreifen zu müssen. Da gilt mein Appell einfach denjenigen, die Apotheken wie ich gerne mögen, wenn man hingeht und sagt, ich habe Kopfweh, Zahnweh, keine Ahnung, irgendwas. Was nehme ich denn da? Und dann ist ein freundlicher Herr, eine freundliche Dame, die sagt, da habe ich das Richtige. So, das kriegst du per KI nicht hin.
Nein.
Diesen persönlichen Kontakt bezahle ich auch vielleicht mit 1-2 Euro mehr. Und im Nachtdienst hilft mir der beste Versanddienstleister nichts, weil da will ich gleich was haben und nicht in 2 Stunden. Und deswegen ist mein Appell immer, geht zu der Apotheke und kauft dort. Das muss nicht immer sein, vielleicht geht es manchmal nicht, aber jedenfalls in der Regel. Dann können die auch weiterleben und dann gibt es auch weiter Apotheken in München, die versorgen. Das gilt aber ehrlich gesagt für den München Einzelhandel auch. Wenn ich halt mir alles bei den Versanddienstleistern bestelle, wofür ich auch Verständnis habe, weil viele halt einfach auch nicht die Zeit haben, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es keinen Einzelhandel mehr gibt. Ab und an einmal dann auch noch ins Ladengeschäft zu gehen und zu sagen, da habe ich eine freundliche Verkäuferin, einen freundlichen Verkäufer, der will auch von was leben. Und das unterstütze ich auch. Aber das ist ein Appell der soll ein Appell sein.
Wenn wir das Thema jetzt aufmachen würden, Clemens, dann würden wir wahrscheinlich morgen noch da sitzen, weil ich sehe das ganz genauso. Auf der einen Seite beschweren wir uns, dass es immer weniger Apotheken gibt oder Einzelhandel in der Stadt und dass immer mehr Großstädte die Ladenflächen frei stehen. Ja, aber warum? Weil wir halt selbst eigentlich gar nicht hingehen und dort die Sachen kaufen, sondern dann eben bei den gewissen Internetplattformen das machen. Wie gelingt es, Fachkräfte gerade in der Medizin und Pflege, und das hast du ja gerade gut angesprochen mit den zwei Top-Universitäten, die wir in der Stadt haben, in München, und den anderen wirklich sensationell guten Krankenhäusern, die wir auch in der Stadt haben, in einer Stadt wie München zu halten, trotz hoher Lebenshaltungskosten?
Also die hohen Lebenshaltungskosten sind extrem nervig und sie sind für viele, wie sagt man neudeutsch, eine Showstopper. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, München hat eine hohe Lebensqualität, was Kunst, Kultur, Gastronomie, Hotellerie, auch die Umwelt angeht, das Umland angeht. Und dass es eine attraktive Stadt ist, ist gut. So. Wir brauchen, um Kliniken oder überhaupt eine ärztliche Versorgung in München sicherzustellen, Menschen. Da sind auch viele dabei, die jetzt mehr verdienen, als sie verdienen. Also mehr Geld verdienen würden, als tatsächlich auf dem Konto landet. Wir müssen schauen, dass wir diese Menschen in der Stadt gut unterbringen. Das bedeutet, ich will einen Vorrang für Menschen, die in dieser Stadt in kritischen Berufen arbeiten, beispielsweise auch in den städtischen Krankenhäusern, dass sie vorrangig in auch städtische Wohnungen kommen, weil wir diese Menschen brauchen. Und es hilft nichts, immer nur über den heißen Brei zu reden, sondern wir müssen auch konkret sagen, wenn wir gute städtische Gesundheitsversorgung in städtischen Kliniken haben wollen, dann brauchen wir für diese Mitarbeiter auch Wohnen zu einem bezahlbaren Preis. Das müssen wir bauen als Stadt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Dann funktioniert das auch. Denn wenn die Menschen vernünftig wohnen können und nicht die Hälfte ihres Lohns für eine Wohnung ausgeben, die so klein ist, dass man sich in seine Studentenzeit wieder zurückwünscht, dann, glaube ich, kann man auch mehr Leute halten. Das gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Chefarzt, der dann doch so viel verdient, dass er sich eine Wohnung leisten kann. Aber wenn man jetzt in den einfach auch statistisch signifikant der viel größeren Berufsverteilungen anschaut, wer da wenig verdient, dann ist das schon eine ganz große Masse. Das gilt im Übrigen aber auch für die Arztpraxen und für auch die privaten Krankenhäuser. Auch da wachsen die Bäume ja nicht in den Himmel. Kurzum, klare Aussage, ich will, dass Menschen, die diese Stadt braucht, die wenig Geld verdienen, auch in dieser Stadt wohnen können, dass sie nicht von außen einpendeln müssen. Ich will nicht, dass wir einen Zustand erreichen, wie er beispielsweise in London besteht, wo ich 1,5 Stunden von irgendeinem Vorort jeden Tag mit dem Zug einpendeln muss. Das ist nicht meine Vorstellung von einer Stadt, die funktioniert. Die Menschen, die hier arbeiten, müssen auch hier zu einem bezahlbaren Mietpreis wohnen können. Punkt.
Wir haben uns ja tatsächlich im Vorfeld mal genau mit diesem Thema auch beschäftigt und haben in einzelnen Arztpraxen gefragt, woher die Mitarbeiter kommen, und tatsächlich die Arzthelferinnen oder auch die Leute in der Klinik, die haben teilweise wirklich Anfahrtszeiten von über 1 Stunde, weil sie irgendwo am Land wohnen, weil sie sich sonst in München gar nicht leisten könnten, da Wohnraum zu kriegen. Jetzt haben wir in München einen sehr hohen Anteil an Life Science, MedTech, Hotspots. Welche Rolle spielt denn deine Arbeit vorher als Wirtschaftsreferent damit rein und vielleicht zukünftig als Oberbürgermeister?
Also als Wirtschaftsreferent habe ich einen Teil des städtischen Aufgabenbereichs verantworten dürfen, der aber schon sehr groß deswegen war, weil er natürlich in ganz viele Bereiche ausstrahlt. Also es gibt ja nicht einen Bereich Wirtschaft, Punkt, abgegrenzt, und dann kommt irgendwann Soziales und dann kommt irgendwann Eigentum und Sicherheit, sondern das wirkt ja in viele Bereiche aus. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so schwierig, die gesamte Stadt im Blickfeld zu haben. Und natürlich heißt die gesamte Stadt im Blickfeld zu haben, schon auch die Verzahnung der einzelnen Bereiche zu sehen. Also, tolle Forschung bringt gute Forscher in aller Regel gute Universitätslehrstühle, die dafür auch ausbilden, die interagieren mit der Forschung. Das wiederum bringt gute Mediziner hervor, die auch gerne in dieser Stadt bleiben idealerweise und damit auch für die Münchner, und das muss ja das Ergebnis am Ende des Tages sein, auch eine tolle, eine gute Medizin bereitstellen, die State of the Art mindestens ist und vielleicht auch schon Next Level ist. Das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die Münchnerinnen und Münchner ärztlich top versorgt sind. Dazu gehört dieser wirtschaftliche Bereich als Grundlage, ökonomisch, aber auch inhaltlich dazu. Und die Aufgabe als Wirtschaftsreferent sehe ich jetzt auch nicht als anders als potenzieller Oberbürgermeister. Wir als Stadt müssen die Infrastruktur bereitstellen, um diese Top-Versorgung sicherzustellen. Infrastruktur heißt, jetzt kommen wir zurück zu all dem, was wir gerade gesprochen haben, Wohnungen, Flächenbedarfe. Mit der KVB reden, wie die Versorgung ausschaut. Das bedeutet aber auch ein Bekenntnis zu Forschung, Entwicklung, Medizin, Technologie, MedTech, egal ob jetzt Biotechnologie oder Pharma, zu machen und zu sagen, wir wollen das idealerweise zusammen im Schulterschluss mit dem Freistaat und noch idealerweise auch mit dem Bund in München fördern. Wir wollen darüber auch gut sprechen, über das, was wir schon getan haben. Also kurzum, die Infrastruktur bereitzustellen, damit die Menschen in dieser Infrastruktur gut agieren und arbeiten können. Das ist es. Dazu gehört dann auch Sicherheit, Sauberkeit, öffentlicher Nahverkehr und. Das ist eine Aufgabe, die ist unbegrenzt, aber die ist schon im Pflichtaufgabenbereich dessen, was die Bayerische Gemeindeordnung als Pflichtaufgabe vorsieht, würde ich mal sagen, nicht so ganz arbeitsunaufwendig, aber mir hat 6 Jahre als Wirtschaftsreferent wirklich echt Spaß gemacht. Ich habe jeden Tag Freude gehabt, auch in Corona-Zeiten, die jetzt nicht wirklich lustig waren. Und ich würde mich freuen, wenn ich diese Aufgabe begleiten dürfte. Und das meine ich genauso, wie ich sage, ich würde mich wirklich darüber freuen. Es würde mir Freude bereiten und ich würde gerne für München, für meine Heimatstadt arbeiten, so wie ich es auch bisher getan habe. Ich habe 6 Jahre lang wirklich meine Erfüllung darin gefunden.
Man merkt es ja auch an, wie begeistert du es sagst und wie sehr du deinen Job auch da geliebt hast als Wirtschaftsreferent. Und wie man merkt ja auch an, wie du die Stadt München lebst in deinem Herzen drin. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört von dir, dass du ja ein wahres Münchner Kind bist. Wo liegt denn Münchens Stärke im Vergleich zu anderen Städten? Und wo sagst du selbst, da müsste man halt im gesundheitlichen Bereich noch nachbessern?
Also jetzt kommt der Wirtschaftsreferent wieder raus. Ich habe immer gesagt, wenn ich gerade auch im Ausland war, in München gibt es keine Erdbeben, keine gefährlichen Tiere, wir haben keine Seuchen, wir haben keine Krater, die sich auftun und Stadtviertel verschlucken, keine Erdbeben, wir haben eine super schöne Umwelt und Umgebung, wir sind geografisch top gelegen, wir sind gut erreichbar mit Bahn, mit Bus, mit Flugzeug, mit Auto, mit dem Radl. Also eigentlich wäre die Lage, die Infrastruktur wirklich toll. Ich glaube, wenn wir das, worüber wir schon gesprochen haben, medizinische Versorgung in den Stadtvierteln nachjustieren, es wäre eine gute Aufgabe, die sich natürlich auch an Bundesregularien, sprich KVB, richtet, die sich aber natürlich auch in der Infrastruktur der städtischen Gesundheitsversorgung richtet, also sprich städtische Kliniken, die sich aber natürlich auch in die Frage, wie fördere ich und fordere auch die privaten Gesundheitsakteure, private Praxen, private Kliniken, tue ich da was dafür, dass die kommen oder sage ich eher, bitte geht's alle wieder? Da ist es eine generelle Haltung, die sich oft breit macht in der Verwaltung und das meine ich jetzt nicht im Sinne von die vormaligen Kolleginnen und Kollegen, die Top-Arbeit leisten. Das meine ich auch so, Top-Arbeit leisten. Aber die Haltung in der Spitze ist schon oft mal auch so eine abwehrende Haltung. Braucht man das noch? Muss das sein? Also die Frage zu stellen, um auf den Punkt zu kommen, erzähle ich als Verwaltungsmensch, wie es geht und berate dabei, wie es geht? Oder sage ich erst einmal, was alles nicht geht? Letzteres finde ich nicht gut. Und gegen Letzteres habe ich mich gerade auch als Wirtschaftsreferent, als Lobbyist der Stadt München in der Wirtschaft gewehrt. Und ich finde schon, dass es gut ist, wenn wir in dieser Stadt eine Haltung haben, die sagen, liebe Gewerbesteuerzahler, Arbeitgeber und Steuerzahler, wir haben euch gerne in dieser Stadt und wir wollen euch unterstützen mit unserer Infrastruktur, aber auch mit einer positiven Haltung in der Verwaltung bei dem, was ihr vorhabt. Und wir müssen nicht den ganzen Tag erzählen, was alles nicht geht. Und das ist so ein Wandel auch in der Selbstwahrnehmung, der glaube ich schon jetzt langsam, der jetzt fällig ist, weil wir in einem innerdeutschen, innereuropäischen, aber auch in einem weltweiten Wettbewerb stehen und wir sehen gerade auch in Asien, wir sehen beispielsweise jetzt bei der Abwanderung der klugen Köpfe, wie andere Länder uns die klugen Köpfe streitig machen. So, und jetzt kommt natürlich eine Riesendiskussion in Gang. Ja, ist München nicht eh schon zu voll? Ist es nicht zu groß? Brauchen wir da noch mehr? Ich bin der Meinung, wir stehen in einem großen internationalen Wettbewerb. Wenn wir uns an die klugen Köpfe und das jetzt wurscht, ob das der Arzt ist, ob das die Krankenschwester ist, ob das die Pharmakologin ist, ob das der Diplom-Ingenieur, die Maschinenbauerin ist, die sich mit Medizintechnik beschäftigen, die wir hier halten wollen, die wir nicht nach Dubai oder in die USA oder sonst wohin verlieren wollen, weil sie alle dazu beitragen, dass am Ende des Tages der normale Münchner eine gute Versorgung hat. Und deswegen will ich immer diese oberflächliche Betrachtung ein bisschen mehr in die Tiefe bringen, um zu sagen, so einfach, dass man jetzt sagt, das brauchen wir alles nicht, das sind alles die Gespickten, die Kinder aus der Storten aus, ist es halt nicht. Weil an denen hängt für den normalen Bürger, der seine 40 Stunden abreißt, hängt wahnsinnig viel. Und dass diese Kaskade, die dahinterher kommt, die Dominosteine, die umfallen, wenn die Spitzenkräfte wegbrechen, das muss man, glaube ich, auch erklären. Und da bitte ich auch einfach immer drüber nachzudenken, wenn man dann die Frage stellt, braucht es jetzt in München noch mehr Hightech oder braucht es jetzt in München noch mehr gute Krankenversorgung? Ich bin der Meinung, wir sollten zumindest darum werben, denn ansonsten wandern die halt alle ab und dann haben wir gar nichts davon und haben auch die Münchner nichts davon. Und wenn man erstmal feststellt, dass die abgewandert sind, diesen Track wieder umzudrehen, das dauert mindestens ein Jahrzehnt.
Definitiv, da bin ich bei dir. Ich habe ja selbst mal im Bezirksausschuss gesessen in Schwabing und habe dieses Desaster miterlebt, was dann beschlossen worden ist, was aus dem Schwabinger Krankenhaus wird. München kann sich jetzt glücklich schätzen, was Schwabing angeht. Wir haben es ja in der Aufnahme vom Professor Wolf gehört. Die Radiologie München hat ja das modernste Strahlentherapiegerät der Welt reingebaut. Zum Glück, weil die Struktur vor Ort einfach gegeben war. Aufgrund der alten Bauweise, da macht tatsächlich mal Denkmal wieder Sinn. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, deine Ansätze, deine Denkweise. Vor allem finde ich sehr interessant, wie weit du vorausschaust. Lass uns mal kurz ein bisschen draufkommen, auch auf das Thema, du hast es vorher schon mal ein bisschen angesprochen, Arztpraxen, speziell in München. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Versorgung seitens der KVB. Also der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern, wie das da so aussieht. Ich erlebe das gerade live mit, wie schwierig es ist, tatsächlich als Arzt einen vernünftigen Standort zu finden, der auf der einen Seite bezahlbar ist, weil wir haben es ja auch schon in den anderen Folgen mit Markus Aschbacher oder so gehört, wie eigentlich so eine Arztpraxis aufgebaut wird und was man eigentlich alles benötigt, damit man überhaupt so eine Arztpraxis hat. Wir gehen mal da ganz kurz durch. Wir haben das Personal, wir haben die Energie und den Betrieb selber, die Digitalisierung, die Bürokratie, haben mal so ganz grobe Zahlen. Innenstadtlage 25 bis 40 Euro der Quadratmeter. Randbezirke liegen dann da so bei 15 bis 25. Arztpraxen benötigen in der Regel 150 bis 300 Quadratmeter. Ist aber auch mal von der Fachrichtung abhängig natürlich. Und damit hat man so durchschnittlich Mietkosten von circa 3.500 bis 10.000 Euro. Viele Ärzte berichten, dass Praxismieten inzwischen vergleichbar mit Gastronomie und Einzelhandel sind. Besonders junge Ärztinnen und Ärzte oder Gründerinnen können sich die Eröffnung einer Praxis in München kaum leisten. Wie siehst du das oder was meinst du dazu?
Also ich glaube, man muss da an verschiedenen Stellen ansetzen. Das erste ist das, was du schon gesagt hast, Thema Bürokratie oder besser gesagt die Entbürokratisierung. Das gefällt mir viel besser. Ja, es ist wichtig, dass man dokumentiert und ja, es ist wichtig, dass man auch weiß, was hat man mit dem Patienten gemacht. Wenn ich mit Ärzten spreche und Ärztinnen, dann habe ich oftmals den Eindruck, dass das jetzt schon over the top ist. Irgendwann ist auch mal gut. Und man muss nicht jedem alles nachgeben. Vielleicht wird es auch in Zukunft einfacher zu dokumentieren, wenn beispielsweise eine Kamera die Behandlung mitfilmt und dann sagt, ah cool, jetzt hat er, was weiß ich, eine Spritzen kriegt oder jetzt hat er jemanden Zahn gezogen oder und die Kamera automatisch per künstlicher Intelligenz die erbrachte Leistung des Mediziners dann in die Abrechnungstabelle reinstellt und am Ende des Tages du gar nicht mehr erst aufschreiben musst, was getan hast, sondern das schon automatisch passiert. Das ist eine Geschichte, ist Entrümpelung der, ich würde jetzt mal sagen, Dokumentations-Zertifizierungspflichten, um diese Nachweispflichten auch bei den niedergelassenen Ärzten wieder handhabbarer zu machen. Denn alles das kostet ja auch Zeit. Zeit ist Geld und vor allem es kostet auch Personal, dass das Ganze natürlich bearbeiten, wegschicken, dokumentieren und ähnliches muss. Ich glaube, die KVB, nur mal andersrum formulieren, ich gebe der sicherlich keine Ratschläge, das steht mir überhaupt nicht an als Kommunalpolitiker. Ein Wunsch, so würde ich es mal formulieren. Ich glaube, als KVB muss man sich auch zukunftsfähig aufstellen und ein neues Selbstverständnis vielleicht auch kreieren als KVB und das heißt Dienstleister zu sein. Wir sprachen vorher über das Kuchendiagramm, das wäre Dienstleistung an der Stadt, am Bürger, aber auch natürlich für die Ärzte. Ich glaube auch, dass das Thema Datenverarbeitung, das gilt auch für die Kommunen, ein zentrales. Es gibt einen zentralen Datenverarbeiter, der auch Sicherheit gewährleistet, Ausfallsicherheit gewährleistet oder muss jetzt in jedem meiner Büros einen eigenen Rechner im Serverraum stehen haben, der auch Geld kostet, mal so ganz by the way. Oder habe ich einen schnellen Glasfaseranschluss? Glasfaseranschluss, früher Luxus, heute selbstverständlich, eigentlich im Außenbereich in München mehr oder weniger nicht vorhanden. Da musst du mit so einer ollen Kupferstrippe irgendwie schauen, dass du einen Datendurchsatz kriegst, gerade wenn du große Bildmengen von A nach B schiebst, ein Riesenthema. Ich glaube, die Tatsache, dass Praxen ja nicht mehr wie früher eine Arztpraxis sind, sondern eigentlich ein kleines Unternehmen oder ein richtiges Unternehmen
ja.
sind, bedingen einfach auch eine neue Herangehensweise. Und das bedeutet auch im Studium an der Studieninhalte und jetzt zuletzt zurückkommend, ich will ja Oberbürgermeister dieser Landeshauptstadt werden, wo können wir als Stadt dabei unterstützen? Also geht es um die Baugenehmigung für die Praxis, um die Frage auch, wie schnell kann ich beispielsweise ausländische Abschlüsse von Ärztinnen, von Praxishelfern, Mitarbeitern generell anerkennen? Welche städtischen Institutionen haben daran ihren Teil? Bei Pflegediensten ist es der Parkausweis. Also ich würde mal sagen, die Aufgabe der Stadt sehe ich darin, es den Menschen, die anderen helfen wollen, im Gesundheitsbereich jetzt global gesehen nicht zu erschweren, sondern zu vereinfachen und im großen Bild zu bleiben, entbürokratisieren, wo es geht, mehr Vertrauen in den Menschen. Wenn dann was schief läuft, kann man immer nur eingreifen, aber ich glaube schon, dass mehr Vertrauen ganz angebracht wäre.
Ich glaube, die Aussichten, die du da stellst, sind, glaube ich, für jeden Arzt, für jede Ärztin ein Traum, das so zu hören. Ist ja auch tatsächlich so, wir reden dann ja teilweise auch schon im städtischen Bereich von den Nutzungsänderungen, wenn man dann zum Beispiel überlegt, dass eine Arztpraxis in eine ehemalige Immobilie des Einzelhandels reinzusetzen, dann brauche ich erstmal eine Unnutzungsänderung. Davor haben tatsächlich auch viele Ärzte Angst. Das haben wir tatsächlich auch aus bei den Zuhörerfragen bekommen. Jetzt gehen wir nochmal in den Punkt rein, Haltung und Blick nach vorne. Was motiviert dich persönlich, Wirtschaft und Gesundheitspolitik zusammenzudenken?
Das finde ich sind untrennbare Bereiche. Ich habe das vorher schon versucht, unter dem ökonomischen Aspekt Steuern, damit wir in dieser Stadt die Gelder ausgeben können, die wir ausgeben müssen, um eine soziale Stadt, eine lebenswerte Stadt zu sein, eine gesunde Stadt zu sein, in allen Dimensionen. Was mich motiviert, die Bereiche zusammenzusehen, ist, dass sie sich gegenseitig befruchten. Eine tolle Medizin führt dazu, dass auch Menschen von außerhalb kommen, um sich hier behandeln zu lassen. Das führt wieder dazu, dass Geld in die Stadt kommt. Das wiederum führt dazu, dass auch kluge Köpfe in die Stadt kommen, die sich dann vielleicht den einen oder anderen Lehrstuhl angeln. Das wiederum führt dazu, dass auch die großen Pharmas, Medtechs, Biotechnologieunternehmen noch interessiert am Standard sind. Also kurzum, das ist wie so ein Uhrwerk. Das funktioniert nur, wenn alle Rädchen sich drehen und alle Rädchen wollen immer gut geölt, geschmiert, gefettet sein. Die Lager dürfen nicht ausgeschlagen sein und die Zahnräder dürfen nicht abgefräst sein, sondern müssen in Stand gehalten werden. Und das meine ich damit, man darf jetzt nicht schwarz malen, es ist nicht so, dass in München alles ganz furchtbar ist. Aber es ist, glaube ich, um die Vision zu malen, es ist nicht auf dem richtigen Weg. Es geht nicht aufwärts, sondern es geht abwärts. Es ist keine Tendenz dazu da, dass gerade auch kluge Ärzte in München bleiben, sondern es ist die Tendenz dazu, dass sie eher abwandern. Das höre ich in allen Gesprächen, die ich führe. Das ist kleine, aber sehr bedeutsame Phänomen, dass die Guten halt alle in die Innenstadt gehen und dann in den Stadtrandbereichen von München du keine Ärzte mehr hast. Deswegen meine ich, dass wir schon die Zügel angezogen halten sollten und dieses Thema Wirtschaft und Medizin zusammendenken sollten als echter Boomfaktor für diese Stadt, die als ganz positiven Nebeneffekt hat, und das werde ich nicht müde zu erwähnen in diesem Gespräch, dass der Münchner und die Münchnerin gut versorgt sind. Darum geht's ja. Das ist das, was Politik leisten soll. Und dass dann noch ein Geld verdient wird, wird auch von Steuern bekommen und es Arbeitsplätze gibt, ist doch ein, sagen wir, mindestens schöner, mindestens Nebeneffekt, vielleicht auch ein Hauptzweck.
Auf jeden Fall. Fass mal am Ende in zwei Sätzen zusammen. Wie soll dein München 2035 als Gesundheitsstandort aussehen?
Mein München 2035 ist in der Vision ein Gesundheitsstandort, in dem der Münchner und die Münchnerin auf ihrem Handy schnell einen Termin bei ihrem jeweiligen Arzt buchen können, vielleicht auch schon ohne zum Arzt zum Gehen einfach nur die Frage rüberschicken können. Vielleicht gibt es da auch eine künstliche Intelligenz, die eine Antwort schon vorformuliert, die sich natürlich ein Arzt anschauen muss. Vielleicht brauche ich auch gar nicht mehr in die Praxis gehen, sondern kann das Ganze per Videochat oder was auch immer machen. Vielleicht gibt es auch einen Ganzkörperscanner, in den man sich dann reinstellen kann, oder das Handy macht die Scanfunktion. Es ist eine Stadt, in der ich viele gute funktionierende Kliniken habe, auch städtische, unsere städtischen Kliniken, aber auch private. Und es ist eine Stadt, die attraktiv ist auch für Menschen, die sich hier medizinisch versorgen lassen wollen. Und das ist völlig wurscht, ob das jetzt der Berchtesgadener ist oder ob das jetzt ein Mensch aus Asien oder wo auch immer ist, die hier Spezialisten finden, die universitär gestützte Top-Medizin anbieten, damit Geld verdienen, damit Menschen in diese Stadt bringen und damit eine medizinisch, forschungstechnisch, biotechnologisch, MedTech-mäßige super Location ausmachen, die einfach begehrenswert ist, um dort sich behandeln zu lassen, aber auch um dort zu leben und sein Geld zu verdienen. Das ist meine Vision für 2035 und die ist umsetzbar, wenn wir hart daran arbeiten. Das ist nicht nur eine Vision, sondern das ist etwas, was wir eigentlich auch schon mal hatten, wovon wir uns jetzt gerade wegbewegen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn man den Menschen erklärt, was diese Vision für die Menschen in dieser Stadt Gutes hat, dass da nicht nur ein paar sich die Taschen vollstopfen, sondern dass die breite Menge der Menschen in dieser Stadt davon enorm profitieren wird, dann ist es ein Ziel, hinter das sich hoffentlich möglichst viele stellen.
Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich beschrieben. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, tu Gutes und sprich drüber. Weil wenn es die Leute verstehen, können sie auch leichter damit umgehen oder verstehen es dann auch und gehen auch diesen Weg, dieser Vision mit. Da ist jetzt nichts dabei aus medizinischer Sicht, wo ich sage, das ist völlig unvorstellbar. Das ist tatsächlich alles zu machen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass ich Jahre in der Medizin war und auch jetzt in der Medizintechnik bin. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viele Fragen bekommen, die wir hiermit eingebaut haben, schon in unser Gespräch. Eine entscheidende Frage kam, die uns dann aber auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat.
Bin ich gespannt. Also wenn die euch schon zum Nachdenken bringt, dann...
Ja, es hat tatsächlich einen Hintergrund, das haben wir dann auch mitbekommen. Würdest du dich in einer Münchner Klinik operativ versorgen lassen oder medizinisch behandeln lassen?
Ja, ich bin in einer städtischen Klinik geboren worden. Ich hatte mit, nagel mich fest, 18, 12 Jahren meine erste OP und bis dato auch zum Glück einzige OP in einer städtischen Klinik, jetzt mal von ein paar Gips und Ähnlichem abgesehen, und war eigentlich immer im Klinikum Hallerchen drin, weil es halt A, gleich um die Ecke war, B, ich immer Top-Medizin hatte und ich würde da sofort wieder hingehen. Also es gibt für mich überhaupt keinen Grund, darüber nachzudenken, dort nicht hinzugehen. Ganz im Gegenteil, ich habe ein Urvertrauen in unsere städtische Klinik und das vielleicht als letzter Satz dazu. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, das den Münchnerinnen und Münchnern klarzumachen, ihr bekommt dort absolute Spitzenversorgung, Spitzenmedizin, und jetzt vielleicht auch in Richtung der Mitarbeiter gerichtet. Es ist vielleicht jetzt weniger hire and fire, als es jetzt bei anderen privaten Dienstleistern sein könnte, und vielleicht kriegt man deswegen auch klügere Köpfe in der Zukunft auch wieder in die städtischen Kliniken, weil es halt auch wie im öffentlichen Dienst, da ist vielleicht die Bezahlung nicht so dolle, aber man ist halt nicht gleich morgen auf der Straße, wenn es einmal einen kälteren Wind hat. Und deswegen, ja, ich war ein glücklicher Patient städtischer Kliniken und ich werde es auch immer wieder sein. Und ich hätte die Frage jetzt auch, deswegen bin ich ein bisschen gestockt, weil ich gesagt habe, was ist für eine Frage? Ja, klar ist die städtischen Kliniken logisch, also warum denn auch nicht? Ich will das im Übrigen aber auch nicht in den falschen Hals bringen. Wenn es was gibt, was anderswo besser gemacht wird, wunderbar. Ich bin ein echter Mensch, der Angebote schätzt, und wenn ein anderer sagt, die Kunde ist besser, wunderbar, auch recht, aber ich hätte jetzt auch kein Problem, in eine städtische Klinik zu gehen. Das ist Freiheit und ich bin ein großer, großer Freund von Freiheit.
Das sehe ich auch so. Jetzt haben wir zum Abschluss noch unsere Kategorie, da fragen wir doch mal die Kleinen.
Hallo, ich bin Marie, ich bin 6 Jahre, in 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage, wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Also um die Gesundheit kümmern sich die Ärztinnen, Ärzte, Pharmakologen, die Medikamente herstellen. Und ein bisschen, wenn man die Struktur jetzt wieder nimmt, und da will ich nichts wiederholen, was ich schon gesagt habe, auch die Stadt München, es ist Aufgabe aller guten Politiker, sich um deine Gesundheit zu kümmern, wie auch die alle anderen Münchnerinnen und Münchner.
Vielen lieben Dank, Clemens, für deine Einblicke.
Gerne.
Und den offenen Blick auf die Zukunft einer Großstadt wie München. Wir wünschen dir alles Gute für den weiteren Weg und freuen uns, wenn wir das Gespräch zu München als gesunde Stadt vielleicht irgendwann mal mit dir als Bürgermeister fortsetzen können, und wünschen dir für den anstehenden Wahlkampf alles Gute und ja, freuen uns, dass du heute da warst.
Ich freue mich auch darauf, wenn ich wiederkomme. Pfiat euch.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.